Liebe Gäste, liebe Gemeinde, liebe Jugend, was würdet ihr sagen, wenn ich heute eine Predigt über das dritte Buch Mose halten würde? Welche Gedanken kämen uns? Würden wir nicht denken, wie langweilig alle diese Opfergesetze? Und was hat das mit mir zu tun? Heute? Keine Angst. Ich halte keine Predigt über das dritte Buch Mose als Ganzes, aber sicherlich wird in gewisser Weise dieses Buch auch eine Rolle in der heutigen Thematik spielen. Ich möchte euch zunächst einladen, dass wir gemeinsam ein paar wenige Texte lesen im Neuen Testament, und zwar im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 8 und dort die Verse 1 und 2. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Dann gehen wir in das nächste Kapitel, ins Kapitel 9, und lesen noch den Vers 11. Christus aber ist gekommen als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. In diesen Versen wird uns Jesus als hoher Priester gezeigt, im Himmel, im Heiligtum, das Gott gemacht hat. Würden wir den Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum verstehen, wenn wir die alttestamentlichen Texte zum Tempeldienst nicht hätten? Vielleicht denken wir manchmal, die neutestamentlichen Texte reichen doch aus, um zu verstehen, dass Jesus unser Fürsprecher im Himmel ist. Aber ist das wirklich so? Hätten wir den alttestamentlichen Hintergrund nicht, so erginge es uns vielleicht wie vielen anderen christlichen Glaubensrichtungen, die zu Schlüssen kommen, die nicht biblisch sind. Und manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, dass es uns vielleicht genauso gehen könnte, wenn wir das unbeachtet lassen, was Gott für wichtig erachtet hat, uns mitzuteilen. Es war genau zu diesem Zeitpunkt, als ein großes Erdbeben stattfand. Und gerade in diesem Moment hob ein Priester im Tempel sein Messer, um ein Opferlamm zu schlachten. Vor lauter Schreck ließ er sein Messer fallen und das Opfertier entkam. Und dann ein entsetzliches Geräusch, lauter als das Grollen des Erdbebens, der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten im Tempel trennte, wurde von einer unsichtbaren Hand von oben an bis unten aus zerrissen. In diesem Moment, draußen vor der Stadt, eingehüllt in finstere Wolken, ruft Jesus am Kreuz laut aus: Es ist vollbracht. Er stirbt für die Sünden der ganzen Menschheit und damit hat in Wirklichkeit das stattgefunden, worauf der Tempeldienst jahrhundertelang hingewiesen hatte. Nun waren alle Zeremonien, die auf das Opfer Jesu hingewiesen hatten, nicht mehr erforderlich. Bedeutet das, dass auch wenn wir heute keine Zeremonien mehr brauchen, uns auch nicht mehr mit diesen alttestamentlichen Regelungen beschäftigen sollten? Und man könnte auch noch weiter fragen, ist es überhaupt wichtig, den Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum zu verstehen? Reicht es nicht, wenn ich weiß, Jesus ist für mich gestorben und er vergibt mir meine Sünden, wenn ich sie bereue und um Vergebung bitte? Reicht das nicht? Ellen White schreibt im Großen Kampf auf der Seite 488, inspiriert durch den Geist Gottes: Die Fürsprache Christi im himmlischen Heiligtum für den Menschen ist ein ebenso wesentlicher Teil des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. Mit seinem Tode begann er das Werk, das zu vollenden er nach seiner Auferstehung in den Himmel fuhr. Zitat Ende. Wir sehen, die Fürsprache Jesu im himmlischen Heiligtum ist ebenso ein wesentlicher Bestandteil des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. Dieser Heilsplan wurde und wird vollendet durch den Heiligtumsdienst Jesu im Himmel. Und diesen Heilsplan gilt es zu verstehen für deine und für meine Erlösung. Deshalb schauen wir heute ein wenig in das Alte Testament, auf den Dienst in der Stiftshütte. In 2. Mose 25, 8 lesen wir, dass Gott Mose beauftragt hatte, ein Heiligtum zu errichten. Denn, und das war der Grund, Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Es sollte alles genauso gemacht werden, wie Gott es als Abbild des himmlischen Heiligtums gezeigt hatte. Und dass ihm das wichtig war, zeigt, dass er in diesem Kapitel 25 das zweimal betont. Mose sollte alles genauso machen, wie es ihm gezeigt worden war. Wie sah nun das Heiligtum aus? Und ich werde heute nicht auf diese einzelnen Materialien der Wände, der Decke und der priesterlichen Kleidung eingehen. Schauen wir uns heute nur einmal die Geräte im Heiligtum an. Machen wir einmal einen Spaziergang durch die Stiftshütte, durch das Heiligtum im Alten Testament. Sobald man durch den einzigen Eingang, den Vorhof, betrat, und es gab tatsächlich nur einen einzigen Eingang, also nur einen Weg zur Erlösung. Wenn man also diesen Eingang im Vorhof betrat, begegnete man dem quadratischen Brandopferaltar. Er bestand aus Akazienholz und war mit Kupfer überzogen. Auf diesem Altar wurden alle Tier- und Speisopfer dargebracht. Es war der Altar, auf dem die Opfer dargebracht wurden, die zur Vergebung der Sünden gedacht waren. Jedes Tier, das dort für die Sünden geopfert wurde, war ein Sinnbild auf das Lamm Gottes, auf Jesu Sterben am Kreuz. Gehen wir ein paar Schritte weiter. Nachdem wir den Brandopferaltar gesehen und hinter uns gelassen haben, begegnet uns das kupferne Waschbecken. Es stand zwischen dem Brandopferaltar und dem Eingang zum Heiligtum, also ebenfalls im Vorhof. Dort sollten sich die Priester waschen, bevor sie das Heiligtum betraten. Das Becken wurde stets mit frischem Wasser gefüllt und stand zum sofortigen Gebrauch bereit. Diese ununterbrochene Versorgung mit frischem Wasser ist ein Symbol für das freie und unbegrenzte Angebot Jesu, uns von aller Sünde zu reinigen. Verlassen wir den Vorhof und betreten die erste Abteilung im Heiligtum, das Heilige. Rechts begegnet uns der Schaubrottisch, aus Akazienholz mit Gold überzogen. Auf ihm lagen 12 Brote, 6 Stück in 2 Reihen, die beständig dort lagen und sabbats jeweils ausgetauscht wurden. Das Brot symbolisiert Jesus, das Brot des Lebens. In Johannes Kapitel 6, Vers 35 sagt Jesus von sich selbst: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wenn wir das Brot des Lebens, also Jesus, durch sein Wort zu uns nehmen, dann wird es uns geistlich ernähren und verändern. Das Brot auf dem Schaubrottisch war das Symbol für Gottes Wort, das uns ernährt und verändert. Das war auf der rechten Seite. Auf der linken Seite stand der goldene siebenarmige Leuchter. Dieser Leuchter wurde mit reinem Olivenöl gespeist und brannte beständig. Ein Hinweis auf die beständige und ununterbrochene Arbeit des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist wird nach Sacharja 4 im Öl symbolisiert. wenn wir den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen, ihn in alle Bereiche unseres Lebens hineinleuchten lassen und ihn nicht dämpfen, dann wird er uns verändern. Wenden wir nun unseren Blick in die Mitte des Heiligen, dort vor dem Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, steht der quadratische Räucheropferaltar aus Akazienholz mit Gold überzogen. Auf ihm wurde jeden Morgen und jeden Abend Räucherwerk verbrannt. Räucherwerk und Weihrauch ist ein Symbol für die Gebete der Gläubigen. Das können wir in Offenbarung 5, Vers 8 und 8, Vers 3 nachlesen. Dieser Räucheropferaltar stand dichter an dem Vorhang wie die anderen beiden Geräte. Und es ist sicherlich eine Ehre, mit Gott im Gebet an der Stelle zu sprechen, die seinem Thron am nächsten ist. Der Priester, der das Räucherwerk opferte, schaute im Glauben auf den Gnadenstuhl im Allerheiligsten, den er ja nicht sehen konnte. Und so blicken auch wir im Glauben auf den Gnadenthron Gottes, wenn wir zu ihm beten und unsere Gebete darbringen. Zusammenfassend können wir festhalten, dass in der Abteilung des Heiligen das Brot das Wort Gottes darstellt, das Öl den Heiligen Geist, das Räucherwerk die Gebete der Gläubigen und alles zusammen ernährt und verändert den Gläubigen. Machen wir nun einen Schritt hinter den Vorhang, ins Allerheiligste. Dort, so wissen wir, stand nur ein einziger Gegenstand, die Bundeslade. Sie bestand aus zwei Teilen. Sie war rechteckig, aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen. Auf ihr war ein Deckel, der zweite Teil. Der Gnadenthron mit den beiden Cherubim aus reinem Gold. In der Lade lag das Gesetz Gottes, die 10 Gebote. Dieser Gnadenstuhl ist ein Symbol für Gottes Thron. Zwischen den beiden Cherubim war die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, die sichtbare Anwesenheit Gottes. Die Lade wurde dafür gemacht, dass darin das Gesetz Gottes aufbewahrt werden sollte. Jede Übertretung seines Gesetzes ist Sünde. Aber Gottes Thron ist ein Thron der Gnade. Die Bundeslade, in der die Tafeln des Gesetzes aufbewahrt wurden, zusammen mit dem Gnadenstuhl, zeigen die Einheit von Gericht und Gnade im Erlösungsplan. Und so können wir nun, nachdem wir einige Schritte durch das Heiligtum gemacht haben, Folgendes feststellen. Erstens, im Vorhof hatten wir den Brandopferaltar mit seinen Opfern und das Waschbecken gesehen. Symbole für den Tod Jesu und den ständigen Zugang zur Erlösung. Zweitens, im Heiligen wurde uns mit dem Schaubrottisch, dem siebenarmigen Leuchter und dem Räucheropferaltar die Heiligung, die Charakteränderung gezeigt, durch die geistliche Ernährung des Brotes des Lebens, durch das Wirken des Heiligen Geistes und die Gebete der Gläubigen. Drittens, im Allerheiligsten finden wir eine Gerichtssituation. Auf der einen Seite zeigt das Gesetz unsere Sünden und damit auch die Strafe, aber andererseits werden wir aus Gnade freigesprochen. Wir haben nun diese Geräte kennengelernt, kommen wir nun dazu, was im Heiligtum getan wurde. Der Opferdienst, der im Heiligtum stattfand, teilte sich in zwei Bereiche auf. Wenn ein Sünder, der bereute, zum Heiligtum kam, dann legte er seine Hände auf den Kopf des unschuldigen Opfertieres, das er mitgebracht hatte, und bekannte seine Sünden. Dadurch wurde seine Schuld und die fällige Strafe sinnbildlich auf das Opfer übertragen. Und ohne nun auf den priesterlichen Dienst im Einzelnen einzugehen, wurde dann die auf das Opferlamm übertragene Sünde durch den Priesterdienst auf das Heiligtum übertragen. Das war der tägliche Dienst. Aber einmal im Jahr ging der Hohepriester ins Allerheiligste. Das war der jährliche Dienst und darauf kommen wir gleich noch zurück. Machen wir nun den Schritt von der Symbolik zur Realität. Was passierte nun tatsächlich? Diese Frage führt uns zunächst zu den alttestamentlichen Propheten. Hier gab es Voraussagen zum Erscheinen des Messias. In 4. Mose 24, Vers 17 wird von dem Stern, der aus Jakob hervortreten soll, gesprochen. Micha verkündet den Geburtsort, Bethlehem. Jesaja nannte seinen Namen, Immanuel. Jeremia erzählt von dem fürchterlichen Blutbad unter den kleinen Kindern in Bethlehem. Und Daniel? Daniel sagte die genaue Zeit voraus in Daniel 9, Vers 25, wann Jesus seinen Dienst antreten würde und wann er sterben würde. Und genauso trat es ein. Jesus, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, war also auf unseren Planeten gekommen und für unsere Sünden gestorben. Und hier trat in der Realität das ein, was durch den Opferdienst im Vorhof der Stiftshütte geschehen war. Was geschah nach dem Tod Jesu? Nach seinem Tod fuhr Jesus in den Himmel auf, um bald darauf im himmlischen Heiligtum, zunächst in der ersten Abteilung im Heiligen, seinen Dienst für uns zu tun. Dort nahm er seinen Mittlerdienst auf. Warum war dieser Dienst erforderlich? Weshalb war in der Stiftshütte ein Priester erforderlich? Die Aufgabe des Priesters macht deutlich, dass es zwischen dem sündigen Menschen und einem heiligen Gott eines Mittlers bedurfte. Damit wurde auf den Ernst der Sünde und auf die Entfremdung hingewiesen, die zwischen dem sündlosen Gott und dem gesündigen Geschöpf bestand. Und Ellen White schreibt in dem Buch Das Leben Jesu auf der Seite 15, wie jedes Opfer Christi Tod vorschattete, so versinnbildlichte jeder Priester Christi Mittlerdienst als hoher Priester im himmlischen Heiligtum. Und so, wie Jesu Sühnetod die Welt mit Gott versöhnte, machte sein Mittlerdienst, das heißt die Anwendung seines Opfers aus seinem sündlosen Leben, diese Versöhnung zu einer Wirklichkeit für den einzelnen Gläubigen, weil das Opfer durch den Mittlerdienst für den jeweiligen einzelnen Gläubigen angewandt wird. Die Aufgabe in der ersten Abteilung im Heiligen, in das Jesus nach seiner Himmelfahrt auffuhr, umfasst, wie auch im Alten Testament, Fürbitte, Vergebung, Versöhnung und Wiederherstellung. Dank der Fürbitte und Vermittlung Jesu im himmlischen Heiligtum hat der Gläubige, der bereut, den direkten und ständigen Zugang zu Gott. Gott vergibt dem Sünder und er rechnet ihm die Gerechtigkeit und den Gehorsam seines Sohnes zu. Er verzeiht ihm seine Sünden. Und wenn der Gläubige fortan in Christus bleibt, vermittelt ihm Jesus durch den Heiligen Geist seine Gnade. Und dadurch kann er geistlich reifen und die Tugenden entwickeln, die wir in Galater 5, 22 finden, die Frucht des Geistes. Durch das Geschehen am Heiligtum wird der Gläubige gerechtfertigt, das heißt, ihm wird vergeben, aber auch geheiligt. In der Symbolik wurden durch den priesterlichen Dienst im Alten Testament die Sünden auf das Heiligtum übertragen. In der Realität sind die bekannten Sünden der Gläubigen der vergangenen Jahrhunderte auf das himmlische Heiligtum übertragen worden. Und das ist der Grund, warum das himmlische Heiligtum gereinigt werden muss, im Alten Testament als symbolische Handlung dargestellt durch den großen Versöhnungstag. Diese Reinigungsphase begann 1844, als Jesus seinen Dienst im Allerheiligsten im Himmel aufnahm. Wie kommen wir Siebentags-Adventisten auf dieses Datum? Nun, erinnern wir uns kurz. Vorhin hatten wir erfahren, in Daniel wurde vorausgesagt, wann Jesus seinen Dienst auf der Erde beginnen würde und wann er sterben würde. Und dies wird dargestellt durch die 70 Wochen. 70 Wochen sind 490 Tage und in prophetischer Sicht 490 Jahre. Diese 490 Jahre sind ein Teil einer anderen Zeitspanne, nämlich der Zeitspanne der 2300 Tage aus Daniel 8 oder 2300 Jahre. Beide Zeitspannen, und das ist jetzt das Wichtige, was wir uns merken wollen, beide Zeitspannen haben den gleichen Anfangspunkt, nämlich wenn Jerusalem wieder aufgebaut würde nach der babylonischen Gefangenschaft. Und das geschah 457 vor Christus. Wir halten fest, 457 vor Christus ist der Anfangspunkt für die 2300 Jahre aus Daniel 8. Wenn diese 2300 Jahre zu Ende sind, so schreibt Daniel, soll das Heiligtum wieder geweiht, gereinigt werden. Und zwar das himmlische Heiligtum, denn ein irdisches gibt es nicht mehr. Also rechnen wir ein wenig. Ziehen wir von den 2300 Jahren die 457 vor Christus ab und so kommen wir mathematisch gerechnet in das Jahr 1843. Wieso dann aber 1844? Und bevor ich das beantworte, möchte ich euch noch einmal aufmerksam machen auf einen Artikel in der Oktoberausgabe von Adventisten heute. Die meisten von euch werden es sicherlich gesehen haben. Hier wird Werbung gemacht für einen Spielfilm, der unsere Entstehungsgeschichte erzählt. Dieser Spielfilm wird ausgestrahlt im November, am 17. und am 24. November auf dem Hope Channel. Ich habe diesen Film gesehen. Es ist ein super Film. Ich kann ihn nur empfehlen. Man bekommt einen sehr, sehr guten Eindruck von dem, was damals geschehen ist. Er ist inzwischen in Deutsch synchronisiert und wie gesagt, am 17. und am 24. November wird er ausgestrahlt, jeweils um 7:45. Und vielleicht habt ihr Zeit und könnt noch mal nachlesen, auch in der Mediathek nachher kann man ihn noch abrufen. So viel zur Werbung. Also noch einmal die Frage, warum kommen wir mathematisch auf 1843? Und wir als Adventisten sehen 1844 als das entscheidende Jahr an, in dem Jesus ins Allerheiligste ging. Ganz einfach, das Jahr Null, das es in der mathematischen Berechnung immer gibt und Eingang dort findet, gab es tatsächlich nicht. Entweder war es ein Jahr vor Jesu Geburt oder es war ein Jahr nach Jesu Geburt. Und so ist mangels des Jahres Null ein Jahr dazu zu rechnen und so gelangen wir ins Jahr 1844. Nun, was passierte 1844 in der Realität und was wird sich zukünftig noch abspielen? Einmal im Jahr betrat der hohe Priester das Allerheiligste, um das gesamte Heiligtum von der Sünde zu reinigen. An dem jährlichen Versöhnungstag wurden zwei Böcke vor die Tür der Stiftshütte gebracht. Einer wurde als Sündopfer für das Volk geschlachtet und das Blut im Allerheiligsten auf den Gnadenthron gesprengt, ein Symbol für Jesu Blut. Und dann legte der hohe Priester seine Hände auf den Kopf des noch lebenden Bockes, dem Sündenbock, der Satan repräsentiert, und bekannte die ganzen Sünden Israels, die sich angehäuft hatten. Damit übertrug er die Sünden vom Heiligtum auf den Sündenbock und daraufhin wurde der Sündenbock zum Sterben in die Wüste geführt. Als Jesus am Ende der 2300 Jahre, also 1844, ins Allerheiligste eintrat, um sein abschließendes Werk des Gerichts zu beginnen, begann die letzte Phase des Erlösungsplans. Ab diesem Zeitpunkt leben wir in der Zeit des großen Versöhnungstages. Und dort finden drei entscheidende Phasen statt. Erste Phase. Das Entfernen der Sünde vom himmlischen Heiligtum geschieht durch das Untersuchungsgericht, wir können es auch Vorwiederkunftsgericht nennen, das 1844 begonnen hat. Und hierbei stehen die Namen derjenigen im Mittelpunkt, die im Buch des Lebens verzeichnet sind. Also es geht um uns. In dieser Phase wird geschaut, wer gehört zu Jesus. Im Buch des Lebens stehen alle Menschen, die einmal Ja zu Jesus gesagt haben. Aber es ist zu prüfen, ob diese an Jesus festgehalten haben. Die Sünden derjenigen, die an Jesus festgehalten haben, werden in dem Lebensbuch endgültig gelöscht und damit das Heiligtum gereinigt. Zweite Phase. Durch die Wegführung des Sündenbockes in die Wüste im Alten Testament wird Satans tausendjährige Gefangenschaft auf der verwüsteten Erde dargestellt, nachdem Jesus wiedergekommen ist. Zur gleichen Zeit wird das Urteil Gottes über diejenigen, die nicht zu Jesus gehörten, überprüft. Die Gläubigen, die Erretteten, können nun schauen, wie Gott mit denen umgegangen ist, die nicht gerettet sind. Alle Fragen zu seiner Barmherzigkeit, zu seiner Gnade und seiner Gerechtigkeit werden dann beantwortet. Dritte Phase. Nach dem großen Versöhnungstag war das Lager der Israeliten im Alten Testament gereinigt. Und das deutet auf den Abschluss der dritten Phase hin, auf die Urteilsvollstreckung und der dadurch gereinigten Erde, auf der keine Sünde mehr existiert. Durch dieses Gerichtsgeschehen wird zum einen Gott gerechtfertigt, denn jeder wird erkennen, dass Gott gerecht, gnädig ist und er keine Verantwortung für das Aufkommen und die Verbreitung der Sünde trägt. Gottes Charakter wird gerechtfertigt sein und jeder wird erkennen, dass alles von seiner großen Liebe getragen ist. Zum anderen wird aber auch Gottes Volk gerechtfertigt. Viele sind ihres Glaubens wegen über Jahrhunderte verachtet und verfolgt worden. Nun im Gericht schafft Gott ihnen Gerechtigkeit. Die Lehren vom Heiligtum und vom Gericht sind wichtige theologische Lehren, um den Erlösungsplan und damit auch deine und meine Erlösung richtig zu verstehen. Bald wird Christus wiederkommen. Das Blut Jesu Christi, seines Opfers am Kreuz und der Dienst unseres hohen Priesters im himmlischen Heiligtum dienen nur einem Ziel, dass du und ich und alle, die sich ihm anvertrauen, ihre Sünden bekennen und ihn als ihren Retter annehmen, mit Gott ins Reine gebracht werden und ewiges Leben haben. Das Gericht brauchen wir nicht zu fürchten, wenn wir das Lamm, den hohen Priester und unseren kommenden König kennen. Diese wunderbare theologische Botschaft ist die Motivation für unsere Mission. Die Botschaft des ersten Engels in Offenbarung 14, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, ist eine gute Nachricht. Denn bald wird es Sünde, Leid und Tod nicht mehr geben. Und wenn wir unser Leben Jesus voll und ganz anvertrauen, sind wir in seinen Händen sicher. Jesus ist unser Schöpfer, unser Erlöser, unser hoher Priester, unser Fürsprecher, unser Freund und unser bald kommender König. Amen.